ein Seil umgebunden, weil sollte er im Allerheiligsten umfallen, tot umfallen, weil irgendwas nicht korrekt war, dann konnte man ja nicht reingehen und ihn rausholen, dann wäre man ja auch gestorben. Und dann konnte man ihn dann eben an dem Seil wieder rausziehen. Und jetzt, die Bibel dreht das um und die sagt uns, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wir haben ja auch einen hohen Priester, das ist unser Herr Jesus Christus, der in den Himmel gefahren ist und er macht es eigentlich umgekehrt, er bindet uns an sich. Er ist die Garantie, dass wir da oben auch ankommen. Ja? Die Bibel, ich hatte es schon gesagt, vermittelt uns immer Heilsgewissheit. Hebräer Kapitel 6, Vers 19 oder Vers 18 lese ich schon dazu. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Und diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, nämlich nach der Ordnung Melchisedeks, Hohepriester, in Ewigkeit geworden ist. Klasse. Jesus ist unser Halt im Himmel, jetzt schon. Also wenn wir mal von dieser Erde müssen, dann wissen wir, wo wir hingehören. Und das bietet uns doch auch Glaubenssicherheit für unsere Zeit, in der wir leben. In der wirklich, ja, es geht immer mehr drunter und drüber, oder? Ja, und da sind wir schon beim Thema, durch den Sturm der Zeit hin zur Ewigkeit. Und da gibt es einen Text, den möchte ich lesen, wer eine Bibel dabei hat oder die Bibel auf dem Smartphone hat, darf aufschlagen oder suchen Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 8 ab Vers 22 lese ich mal bis Vers 33 und dann noch Vers 40. Also ein etwas längerer Abschnitt. Lukas, habe ich Hebräer gesagt? Also ein Irrlehrer. Lukas Kapitel 8, Entschuldigung, ab Vers 22. Und es geschah an einem der Tage, dass er, also unser Herr Jesus, in ein Boot stieg. Er und seine Jünger. Und er sprach zu ihnen, und den Satz möchte ich sie bitten zu behalten. Zu behalten. Er sagt zu ihnen, lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Behalten Sie bitte diesen Satz nach Möglichkeit. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. Sie traten aber hinzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Wind und dem Wasser gebietet? Und sie gehorchten. Sie ihm gehorchen, Entschuldigung. Und sie fuhren nach der Landschaft der Gerasener, bekannt, ja? Die Galiläa gegenüber liegt. Als er aber an das Land gestiegen war, kam ihm ein Mann aus der Stadt entgegen, der Dämonen hatte und seit langer Zeit keine Kleider anzog und nicht im Haus blieb, sondern in den Grabstätten. Fürchterlich. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Die Dämonen haben ihn erkannt. Viele Menschen wollen nichts von ihm wissen. Ich habe heute noch ein Traktat weitergeben wollen. Und der junge Mann antwortete: Nee, mit dem Glauben habe ich es nicht so am Hut. Das interessiert mich nicht. Schade. Aber ich konnte ihn dann doch überreden, es zu behalten. Ich bitte dich, quäle mich nicht. Denn er hat dem unreinen Geist geboten, von dem Menschen auszufahren. Denn öfters hatte er ihn gepackt und er war gebunden mit Ketten und Fußfesseln und bewacht worden. Und er zerbrach die Fesseln. Stellt euch das vor. Und wurde von dem Dämon in die Wüste getrieben. Ja, so macht das der Teufel. Ne? Der bindet die Menschen. Der treibt sie in die Wüste. Man sagt ja jetzt gerade, dass die Zahlen in der Corona-Zeit der Menschen, die sich vermehrt das Leben genommen haben, werden gar nicht veröffentlicht. Und die psychischen Belastungen von auch Jugendlichen und Erwachsenen haben drastisch zugenommen. Jesus fragt ihn und sprach: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren und sie baten ihn, dass er ihn nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine Herde von vielen Schweinen, die an dem Berg weideten, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren, und er erlaubte es ihnen. Die Dämonen aber fuhren von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzten sich den Abhang hinab in den See, Genezareth, ja, und ertranken. Und dann heißt es in Vers 40, es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Schöner Text, finde ich. Übrigens, in der Bibel wird eigentlich nie berichtet, dass Jesus mal in einem Wagen gefahren wäre. Ne? Auf dem Esel ist er mal geritten, auf dem Füllen einer Eselin, also wo noch nie jemand drauf gesessen hat. Aber dass er auf dem Wagen gefahren wäre, auf dem Kutschbock, sagen wir mal, so Pferd oder sowas, das steht nicht geschrieben. Aber immer wieder heißt es, er war in einem Boot bzw. in einem Schiff. Und die meisten Kirchen, die man ja dann gebaut hat im Laufe der letzten Jahrtausende, die nennt man ja auch Kirchenschiff, nicht wahr? Das ist dann so gekommen, dass die Gemeinde auch als ein Schiff bezeichnet wird. In diesem Weltenmeer um uns herum, die Nationen, das Nationenmeer, das Weltenmeer und die Gemeinde als ein Schiff. Oder als ein Boot, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, gibt es auch ein Lied. Ja, ja, ich habe heute Morgen hat mir jemand ein WhatsApp geschickt und da stand Folgendes drauf. Passt noch zur Thematik. Wenn das Leben uns durchschüttelt, hohe Wellen sich vor uns auftürmen und dunkle Wolken die Sicht verdecken, dann muss der Glaube den Realitätscheck bestehen. Wer ist dann mein Halt? Welch Vorrecht zu wissen, wohin man im Sturm den Glaubensanker werfen kann. Und das bei dir, Jesus, Halt zu finden ist. Es liegt eine mehr oder weniger schlimme Zeit hinter uns. Es gibt viele Spekulationen, es gibt viele Verschwörungstheorien. Was ist jetzt dahinter? Was steckt jetzt dahinter? Da will ich mich gar nicht so verlieren. Aber ich denke, wir leben in einer Zeit, in der Gott an die Tür klopft und sagt: Leute, ihr wollt alle nichts von mir wissen und von meinem kostbaren Wort, von meinem Evangelium, was euch Rettung bedeutet, von meinem Sohn Jesus Christus. Siehe, ich klopfe an, ich stehe vor der Tür, ich komme bald. Und die Ereignisse, die in der Bibel prophezeit sind, zum Beispiel in der Offenbarung, werden früher oder später über diese Welt hereinbrechen. Und man hat manchmal so den Eindruck, dass der Countdown läuft. Ich weiß es natürlich nicht, dass der Countdown läuft oder dass so diese ersten Probedinge ja, statuiert werden. Ja, wie kriegen wir die Bevölkerung in den Griff, wenn es dann soweit ist? Wie können wir es machen, dass sie sich alle dann auch registrieren lassen und so weiter? Offenbarung Kapitel 13, ja, wenn der Antichrist dann mal da ist. Also das ist ja alles auf einmal aktuell. Wir haben das immer so vor uns hingeschoben und wir haben immer gesagt, Maranatha, Jesus kommt bald und so. Und jetzt so plötzlich, dann erleben wir diese ernsten Dinge und dann können wir, oh, was ist denn jetzt los? Ja, hoffentlich hört das bald wieder auf. Ist doch schön, wenn sich biblische Prophetie erfüllt. Und nun wollen wir mal in diesen Text hineinschauen und versuchen, was der prophetisch bedeuten könnte, denn wir finden in ihm auch, wie das in vielen Texten der Bibel der Fall ist, ein Stück Heilsplan oder ein Stück Heilsgeschichte. Ich sage immer wieder, die Sachen, die in der Bibel stehen, auch Gleichnisse, Geschichten, Begebenheiten, sogar Wunder, die stehen ja nicht einfach nur da drin, dass wir das schöne Gute-Nacht-Geschichten haben, sondern Gott will uns damit was sagen. Jesus hat ja viel mehr getan, als in der Bibel geschrieben steht. Aber was von ihm geschrieben steht, ist heilsgeschichtlich wichtig. Und ich glaube, auch diese Geschichte ist unendlich wichtig. Und da sehen wir, wie die Bibel herausragend ist gegenüber allen anderen religiösen Büchern. Interessant ist, was hier passierte. Also der Herr Jesus sagt, kommt, wir steigen ins Boot und wir fahren ans jenseitige Ufer. Und plötzlich erhob sich da ein Sturm. Also ich habe das schon mehrere Male erlebt am See Genezareth. Also meistens ist das so um die gleiche Zeit, am Nachmittag, so 3 Uhr, 2:30 Uhr. Dann kommen so die Fallwinde, die kommen von den Bergen runter und die können dann den See Genezareth richtig aufwühlen, dass es dann verboten wird, mit Booten rauszufahren. Und das kommt immer wieder vor, dass Leute ertrinken. Ja, auch Surfer und so weiter, dass die dann in der Folge, weil sie nicht hören oder so, dann ertrinken. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und das kommt ganz plötzlich. Mal mehr, mal weniger schlimm. Und dadurch, dass dann die Wellen hochkamen und so, und dann platschte das Wasser natürlich alles auch in das Schiff hinein. Und sie befanden sich tatsächlich in großer Gefahr. Alles um Jesus herum, geriet in Angst und er schläft. Ja, man fragt sich, wie Jesus in dieser Situation schlafen konnte. Also ich hätte das bestimmt nicht geschafft. Vielleicht ganz einfach physisch gesehen, er war müde, er hatte unheimlich viel zu tun, er war wahrer Mensch. Wahrer Gott, Gottes Sohn, aber auch wahrer Mensch, er ist ja ganz Mensch geworden, das war ja vorher nicht. Er hatte Hunger, Durst. Er war müde. Er hat geweint. Er hat Mitgefühl gezeigt. Er hat viel Anstrengung und Mühen gehabt. Doch weder das Wüten des Sturms noch das Wasser, das da ins Boot plätscherte, nicht die große Gefahr weckte ihn, aber ich finde es so köstlich und so tröstend, als die Jünger rufen, wird er sofort wach. Es gibt ja auch eine Stelle im Alten Testament, die heißt sogar, ich finde das noch interessant, dass der Heilige Geist, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, in den Psalmen, dass der Heilige Geist das so toleriert hat, das in die Bibel mit aufzunehmen, wo einer betet, Herr, wie lange schläfst du? Wach endlich auf. Ja, so darf man mit Gott reden. In Ehrfurcht. Nicht so lapidar, ja? Aber wir dürfen ihm sagen, was unser Herzen wirklich bedrängt. Herr, was ist denn los mit dir? Schläfst du? Bewegt sich dann da nichts? Aber hier sehen wir, der Herr war da, als seine Jünger ihn anrufen. Alles andere hat ihn nichts ausgemacht. Ich glaube, dass das schon einmal ein bisschen auch eine seelsorgerliche Thematik beinhaltet, denn das bedeutet schlicht und einfach, wer sich in Gott geborgen weiß, hat in jeder Situation Ruhe. Ihr Lieben, das ist so. Eben sagte mir jemand, kenne ihn mittlerweile gut, ist Lehrer von Beruf, der sagte, ich lasse mich nicht von Corona beherrschen. Mein Herr ist der Herr Jesus, sein Wort, darauf gründe ich mich. Ich lasse mich von Corona nicht runterziehen oder in irgendeine Ecke biegen, weder auf jene noch auf diese Seite, Verschwörung hin oder her. Nein, ich gehe einfach meinen Weg weiter mit Jesus Christus. Wer in Gott ruht, der ist gesichert. Ja? Oder wer sich in Gott geborgen weiß, hat in jeder Situation Ruhe. Auch familiär, da gibt es natürlich manchmal Dinge, da geht es drunter und drüber und vielleicht sind manche in der Familie noch nicht so weit, wie man es sich gerne wünscht. Man betet, man ringt, man kämpft und da passiert gar nichts. Oder das Gegenteil, Sturm ist da. Vertrau weiter. In der Ewigkeit wirst du dich wundern, was passiert ist. Habe ich Ihnen die Geschichte schon erzählt? Ich muss immer aufpassen, was ich erzählt habe, was nicht. Ich habe mich ja in Norddeutschland bekehren dürfen damals. Und da waren wir in einer Gemeinde, in einer Baptistengemeinde. Und da war eine Bauernsfamilie, die hatten 7 Kinder. Die Eltern gläubig, alle 7 Kinder ungläubig. Schlimm. Der eine war so Alkoholiker, wenn der morgens kein Bier hatte, da zitterte alles. Die Eltern haben gebetet und vertraut. Und der Vater ist gestorben. Hat das nicht erlebt. Und alle 7 Kinder kamen zum Glauben. Und der so gezittert hat, der wurde Missionar in Afrika. Er hat eine Bibelschule damals besucht und ist dann Missionar geworden. Eine Schwester ist auch Missionarin geworden in Afrika. Einer ist Ältester geworden in einer Gemeinde. Ein anderer ist, der Jüngste war das, der ist Jugendleiter geworden. Also jeder ist irgendwo später tätig geworden. Die haben sich nicht nur bekehrt, sondern sind auch tätig geworden im Reich Gottes. Vertrauen. Lass dich nicht runterziehen, lass dich nicht kaputt machen. Ja, dass du betrübt bist und das nimmt dir nur die Nerven und auch das ganze Immunsystem wird gestört. Ja, vertrau weiter. Wer um den Plan und wer um das Ziel und um die Verheißungen Gottes weiß, der kann darin ruhen und muss nicht in Panik geraten. Das ist ja das Schöne, dass wir das als Christen haben und kennen, die Verheißungen Gottes. Und wer dem Allmächtigen völlig vertraut, der wird mit jeder Situation fertig. Er hat Macht über die Ohnmacht. Und das sehen wir bei keinem mehr als bei Jesus. Er wusste, der Vater hat für mich einen Plan, ein Ziel. Ich muss es vollenden. Und darin ruhe ich. Und da kann er sich mitten im Sturm, kann er sich da hinlegen und mal richtig ausschlafen. Jesaja 26, 3, einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Wir machen uns ja oft selber verrückt. Ja? Sind wir unruhig und in Zweifel, ich auch. Also nicht, dass sie denken jetzt, ja, der da vorne. Nein, ich weiß, wie das ist. Wie die Unruhe immer wieder kommen will. Wie Wellen, ja? Wie Wellen im Sturm. Aber einem festen Herzen bewahrst du den Frieden. Den Frieden, warum? Weil es auf dich vertraut. Das ist der Schlüssel zum Frieden. Oder Psalm 4, Vers 9. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Das schreibt ein David, als er von seinem Sohn Absalom verfolgt wird. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Vom eigenen Sohn wird er verfolgt. Mit dem Tode bedroht. Und er muss fliehen. Und er hat viele Feinde und Gegner gegen sich. Hat sein Königtum verloren. Viele Freunde verloren. Und da kann er sagen, ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Nehmen wir uns noch ein Beispiel daran. An David. Und er hat ja auch das Ziel erreicht. Also manche Stürme können auf uns eindringen, das ist klar. Unser Lebensboot droht zu sinken und wir sind von Gefahren umgeben und uns will die Angst wirklich einholen und sich in uns breit machen. Wir denken, dass wir untergehen. Wir denken, dass wir das Ufer nicht erreichen. Ja, kürzlich hörten wir noch von einer Frau aus unserer Gemeinde. Sie ist auf einer kleinen Mauer gestiegen und sie hat dann irgendwie eine Blüte von einem Baum abgepflückt für die Enkel. Und dann ist sie leider die Mauer runtergefallen, hat sich, glaube ich, den Zeh gebrochen oder irgendwas. Und dann denkt sie gleich, das ist jetzt eine Strafe Gottes, weil ich die Blüte da abgenommen habe. Aber das ist doch nicht unser Gott. Das ist vielleicht der Allah. Aber nicht der Gott, zu dem wir sagen, aber lieber Vater, er erzieht uns auch. Oh ja. Das tut er auch, das erlebe ich auch. Ja, aber doch nicht so, stößt irgendwo an, das ist eine Strafe Gottes für irgendwas. Hat man mir als Kind auch immer gesagt. Ich hatte mehr Angst vor Gott, als dass ich Vertrauen hatte. Ja? Also wir denken unterzugehen, wir denken das Ufer nicht zu erreichen, wir kommen doch vielleicht noch in die Hölle, denkt man manchmal. Und man fragt sich, warum der Herr nicht reagiert. Und bei all diesen Dingen darf sich unser Vertrauen ganz einfach bewähren. Wir dürfen uns in Erinnerung rufen, dass der Herr den Überblick behält, dass er die Fäden in der Hand behält. Und das wussten die ja auch. Sie standen jetzt in Zweifel, sie haben im Glauben nachgelassen, aber sie denken, sie nennen ihn ja doch Meister. Ja? Das wussten sie ja doch, dass er der Meister ist. Sie haben zwar Angst, lässt er uns jetzt untergehen hier, oder was ist los? Meister! Aber es ist doch eben ihr Meister. Es gibt einen Psalm 93, da lese ich mal Vers 2 und folgend. Dein Thron steht fest von alters her, von Ewigkeit her bist du. Ströme erhoben, Herr, Ströme erhoben ihr Tosen, Ströme erheben ihr Brausen. Also einmal Vergangenheit und dann Gegenwart. So ist das auch in unserem Leben. Ne? Ja, es liegt schon viel hinter uns, aber es kommt immer wieder Neues. Ja? Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, wuchtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Da können wir drauf stehen. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, für alle Zeiten. Durch den Sturm der Zeit hin zur Ewigkeit. Es gibt auch, ich habe jetzt ein bisschen so das persönlich angewandt auf unsere privaten Stürme, die wir erleben. Da könnte man natürlich noch sehr viel mehr drüber sagen, aber ich denke, dahinter steckt auch Prophetie, Heilsgeschichte, Heilsplan Gottes. Es ist ja interessant, dass der Herr hier aufsteht und dass er den Sturm schilt, beziehungsweise beschimpft, bedroht, den Sturm. Und das ist eigentlich unüblich in der Bibel. Das ist eigentlich unüblich. Wind und Wogen des Wassers wurden bedroht und es entstand eine große Stille. Gut, es gibt einmal die Geschichte, wo der Herr Jesus einen Baum, einen Feigenbaum verflucht, ja? Aber als er das getan hat, stand ja dahinter auch eine Geschichte. Es ging ja weniger jetzt buchstäblich um den Baum, sondern um die Geschichte, die dahinter steckt, nämlich das Verhältnis der Juden zu ihrem Gott. Das wollte der Herr Jesus damit lebendig symbolisieren. Aber sonst werden nicht materielle Dinge, Energie zum Beispiel, Dinge, die keine Persönlichkeit sind, zum Beispiel Steine oder irgendwas, ja, die werden eigentlich nicht bedroht. Persönlichkeiten ja. Also Menschen, zum Beispiel die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die wurden von dem Herrn Jesus Christus öfter bedroht. Oder Dämonen wurden bedroht von ihm, ja, regelrecht. Oder eben auch mal der Petrus, geh hinter mich, Satan, ja. Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was fleischlich ist. Seine Jünger, den Unglauben, den hat er ihnen manchmal vorgehalten und dann hat er sie auch ausgeschimpft oder gescholten. Aber hier tut er das einem Wind gegenüber, einem Sturm gegenüber und das, wie gesagt, ist eher ungewöhnlich. Das könnte ein Hinweis darauf sein, wer hinter diesem Sturm unsichtbar steckte. Hinter dem Sturm stand nämlich eine Persönlichkeit. Wir fragen uns ja, was steht hinter dem ganzen Corona? Natürlich hat Gott das letzte Wort, ja. Muss alles an Gott vorbei. Aber Satan ist der Fürst dieser Welt und er will diese Welt schütteln, schütteln, schütteln. Und wenn wir dann mal lesen, Offenbarung Kapitel 13, was da am Ende der Zeit noch auf diese Welt zukommt, dämonisch gesteuert, das ist schon unheimlich. Oder es gibt ja auch Engel, die an den vier Enden der Erde oder an den Wassern gebunden sind, die dann losgelassen werden. Ja, was sind das für Engel? Und dann, ich hoffe, dass Gemeinde dann entrückt ist, ja? Also hinter dem Sturm stand wahrscheinlich eine geistliche Macht. Und diese geistliche Macht wollte etwas erreichen mit diesem Sturm. Ja, was wollte diese Macht denn damit erreichen? Nämlich, dass der Herr Jesus das andere Ufer nicht erreicht. Das war ihm ganz wichtig. Unter keinen Umständen darf der Herr mit seinen Jüngern das andere Ufer erreichen, dass er seinen Jüngern gesagt hat, dass er eben erreichen will. Warum? Weil das andere Ufer, wohin der Herr Jesus Christus wollte, war eben Gadara. Da lebten die Gadarasener. Und da hat sich Satan festgebissen mit seinen Dämonen und hat die Menschen dort fürchterlich gequält. Das war auch das sogenannte heidnische Gebiet Israels. Auch das Zehn-Städte-Gebiet lag dort. Das kam damals durch die Griechen. Als Griechen in Israel herrschten, haben sie viel Heidentum eingeschleppt und dann haben viele Menschen aus den Nationen in diesen Gebieten gelebt und darum gab es da auch Schweine. Da lebten kaum Juden. Ja, da lebten kaum Juden, da waren viele Heiden sozusagen, die da eben auf jüdischem Gebiet oder auf jüdischem Territorium ihre Wohnstätten hatten. Auch heute, ihr Lieben, warum die ganze Apokalypse, die ganze Offenbarung? Gott wird sie gebrauchen zu seinem Nutzen und das Beste daraus machen. Aber was will der Teufel? Der Teufel will nicht, dass der Herr Jesus mit seiner Gemeinde und schlussendlich auch mit Israel das andere Ufer erreicht. Da kämpft er dagegen, ja? Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Es gibt in der Offenbarung also Engel, die halten die Winde an den vier Ecken der Erde. Und da heißt es, dass sie noch aufgehalten werden, bis die 144.000 versiegelten Juden versiegelt sind. Und nachher beschädigen sie das Meer, das Weltenmeer regelrecht. Also die toben sich richtig aus. Oder das heißt ja, wenn dann der Satan aus dem Himmel entfernt wird und dann kein Territorium mehr im Himmel hat, keinen Zutritt mehr im Himmel, dann wird er sich fürchterlich austoben auf dieser Erde, weil seine Wut dann bis ans Äußerste steigt. Und es gibt eben böse Engel, es gibt auch gute Engel, die ihre Macht zeigen auf dieser Erde. Denken wir mal an Offenbarung Kapitel 12. Das ist ein Kapitel, wo Satan, heißt es, wo er einen Strom mit Wasser dem Überrest Israels, ein gläubiger Teil aus Jerusalem, der sich bekehrt, der soll vernichtet werden. Und Gott hat dann aber für diesen Teil in der Wüste eine Stätte, um die dort zu bewahren. Ja? Aber wir sehen Naturereignisse, manches ist auch geistlich gemeint, aber manches, vieles ist auch buchstäblich, das wird so passieren. Also ich denke mal, wenn die Naturereignisse, wenn das Meer kaputt geht und die Bäume kaputt gehen und so weiter in der großen Trübsal, das wird tatsächlich so sein. Also, was war da in Gadara der Fall? Es war eine Legion von unreinen Geistern dort, die im Gebiet der Gadarener ihr Unwesen trieben und die Menschen quälten, hier besonders einen Mann, und die dann schlussendlich in die Schweine fuhren. Und diese Schweine, die stürzten sich dann nachher in das Galiläische Meer, also das heißt Galiläisches Meer oder eben See Genezareth oder See von Tiberias, das sind so die Namen immer für dasselbe, für denselben See dort in der Nähe von Tiberias. Die Schweine starben, wissen wir ja, ne? Das heißt ja auch, dass die Schweine ertranken, aber was war mit den Geistern? Das sind ja Geister, die sterben ja nicht. Ja, also die Dämonen bitten den Herrn, die haben Angst, steck uns nicht in den Abgrund, bitte, haben sie ja gerufen, ne? Wir bitten dich, du bist der Sohn Gottes, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus, Sohn Gottes des Höchsten, ich bitte dich, quäle mich nicht. Ja? Und später, sie baten ihn, dass er ihn nicht gebiete, in den Abgrund zu fahren. Das ist ihre Angst. Weil das wird passieren, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt. Und wenn wir ans andere Ufer gelangen, nämlich an das Ufer des Königreiches Jesu, des sogenannten Millenniums oder des tausendjährigen Reiches, wie man auch sagt, wenn der Herr Jesus Christus kommt und sein Volk Israel und die Menschheit, ja, ein Teil dieser Menschheit, die dann zum Glauben gefunden haben, in dieses verheißene Land führt, dann wird Satan in den Abgrund gesteckt. Und nicht Satan allein, sondern natürlich mit seinen Dämonen. Und davor haben die Dämonen, die jetzt noch frei sind, unheimliche Angst. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer. Bitte merkt euch das mal, auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, vielleicht auch ein bisschen seelsorgerlich, die Politiker tun mir leid. Schimpft nicht so viel auf die Politiker. Wie böse die sind und die machen ja alles verkehrt. Machen wir ja auch. Macht jeder. Haben wir eine Ahnung, unter welchem Einfluss diese Menschen stehen? Wissen wir, wie wichtig es ist, dass wir für sie beten? Dass wir sie segnen? Auch, wie heißt euer Kranz? Kurz. Ja. Ja, dass wir für sie, Entschuldigung, dass wir für sie beten? Ja, ich finde die Merkel auch nicht mehr so sympathisch, wie sie mal war. Ja. Aber die stehen unter unheimlichem Einfluss. Und hier sagt das die Bibel, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer. Dahinter stehen ganz andere Mächte. Gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Das ist unser Kampf. Und darum, das ist auch der Schlüssel dafür oder das Argument der Bibel, dass sie uns Christen aufruft, für die Regierung zu bilden. Sagt sie immer wieder. Immer wieder. Sie sagt sogar, fügt euch, ich weiß, dass das ein strittiges Thema ist, aber es steht nun mal eben so geschrieben. Ich sage nichts anderes, als was geschrieben steht. Ja? Und betet für die Regierenden. Weil die haben viel Not. Also auch unser Berset ja, bei uns in der Schweiz, also der hat auch gesagt, er hat gesagt, also die letzten anderthalb Jahre hat er kaum noch geschlafen. Kaum noch geschlafen. Beten wir auch für die Regierung. Denn ganz andere Mächte beeinflussen sie. Danielbuch, ja? Der Fürst der Finsternis über das Perserland. Der Fürst der Finsternis über das Griechenland, was dann als zweite Weltmacht aufstieg. Dann gibt es einen Fürsten, einen Engelsfürsten für Israel, Erzengel Michael. Ja, und da sind Kämpfe im Himmel. Hier, wie wir gelesen haben, gegen Gewalten, gegen die Weltbeherrscher. Die Weltbeherrscher, das sind nicht die Regierenden oder die Milliardäre. Das sind nicht die Weltbeherrscher, sondern die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Darum sagt ja der Erzengel, Gabriel, glaube ich, ist es gewesen, der sagt dann, 21 Tage habe ich gekämpft in den himmlischen Welten. Gott braucht doch nur sagen, zack, zack. Und die Sache wäre erledigt gewesen. Nee, nee, ist unglaublich. Wenn der Teufel aus dem Himmel geworfen wird, in Offenbarung Kapitel 12, das ist ein Krieg zwischen dem Erzengel Michael und seinen Engeln und Satan und seinen Dämonen. Das ist ein Krieg, aber natürlich kann Satan nicht gewinnen und dann wird er auf die Erde geworfen. Und dann wird es noch viel schlimmer. Also offensichtlich hat Satan mit seinem Dämonenheer immer noch nicht geringen Einfluss auf diese Erde. Er wird sogar noch zunehmen. Er wird ja seine ganze Macht einmal und seine Kraft dem Antichristen geben. Und er hat sie auch auf Naturereignisse in gewisser Weise, immer unter der Zulassung Gottes. Gott hat das letzte Wort, aber er lässt eben manches zu. Und er will nicht, was will er nicht? Er will nicht, dass der Herr Jesus mit seinen Gläubigen und später dann auch mit dem Überrest Israels und mit dieser Welt an und für sich das andere Ufer erreicht. Er will das messianische Reich verhindern. Er will nicht, dass Jesus wiederkommt. Er will nicht, dass es zu einem Königreich, zu einer Theokratie auf dieser Erde kommt. Das will er unter allen Umständen verhindern und darum wühlt er das Nationenmeer auf. Mit allen möglichen Mitteln. Politisch, mit Naturkatastrophen. Ich habe eben das Buch vorgestellt, ja. Das Nachbeben, wirtschaftlich, Pandemien, das gehört alles dazu. Und wir sollten uns das als Christen vor Augen stellen und vor dem Herzen, um die Zeit richtig einordnen zu können und auch richtig reagieren zu können. Und das könnte eben der Grund dafür gewesen sein, dass Jesus nicht bloß den Sturm ansprach, sondern vielmehr die Macht, die dahinter steckt. Ja, Satan weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und ich meine, das ist ja genau das. Sehen wir mal, das hat er damals gewusst. Also wenn der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat, komm, wir fahren ans gegenüberliegende Ufer, dann wusste er genau, oh, wo will er hin? Gegenüber Galiläa, da liegt der Gadara. Da herrsche ich doch. Ja, da herrsche ich doch, Entschuldigung. Da darf er doch nicht hin. Da darf er nie ankommen. Also, alles dagegen. Aber Jesus kam und er beschenkte und er schenkte Befreiung. Und das weiß der Teufel auch, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und wenn er sein messianisches Reich aufrichtet, dann ist meine Zeit zunächst mal abgelaufen. Dann komme ich nämlich in den Abgrund. Und da hatten die Dämonen damals schon Angst vor. Und das lesen wir in der Offenbarung, können wir das hier mal lesen. Ja. Kapitel 19 kommt der Herr Jesus wieder. Wir sind ja heute auf dem Weg. Er hat uns gesagt, ihr seid auf dem Weg in den Himmel. Ne? Oder ihr seid auf dem Weg in das messianische Reich, ja? Das einmal kommen wird, wo er dann regiert. Und eines Tages wird es dann heißen, Offenbarung 19, 11, und ich sah den Himmel geöffnet. Und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und er kommt dann mit den Truppen des Himmels. Wir gehen davon aus, dass dann wahrscheinlich die Gemeinde auch dabei sein wird. Es könnte durchaus sein, dass die eben vorher entrückt worden ist. Und dann passiert das. Dann passiert das Kapitel 20 und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds hatte und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe. Und das ist jetzt der große prophetische Aspekt. Und im Kleinen wird das vorgespiegelt, oder wie soll ich sagen, haben wir die Vorgeschichte hier in dem, was damals passiert ist. Ja? Wir fahren ans andere Ufer. Jesus wollte nach Gadara. Er wusste, dass da Schweine sind. Er wollte in dieses heidnische Gebiet. Er wollte dort die Menschen befreien. Das wollte Satan unbedingt verhindern. Können wir noch ein paar Minuten machen, oder? Ja, machen wir noch ein paar Minuten. Und so wie die Jünger damals Jesus anriefen, so wird das dann einst auch Israel tun in der großen Trübsal. Ja, also es kommt die Apokalypse irgendwann und dann geht es wirklich drunter und drüber hier auf dieser Welt. Und dann heißt es in Psalm 65 zum Beispiel, Hörer des Gebetes, zu dir wird kommen alles Fleisch, Gott unseres Heils, du Zuversicht aller Enden der Erde und der fernsten Meere, der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Also hier haben wir auch einen Schlüssel dafür, was eigentlich mehr in der Bibel symbolisch bedeutet, es steht nämlich für die Völker. Ja? Israel ist immer das Eres Israel, das Land. Und alles um Israel herum ist das sogenannte Völkermeer. Wir leben im Völkermeer, hier in Österreich. Und da nehmen die politischen Ereignisse Überhand. Und das trifft natürlich auch Israel, also ich meine, ganz besonders war das ja jetzt mit der ganzen Pandemie so. Und jetzt fängt das wieder an. Jetzt sind die alle geimpft und müssen wieder Masken tragen. Und jetzt haben sie schon Angst vor der nächsten Welle. Delta, glaube ich, heißt sie, ja? Und vielleicht beginnt wieder alles von vorne. Wir standen in guter Hoffnung, dass wir unsere Oktoberreise nach Israel hoffentlich machen können. Und jetzt kriegen wir Bescheid. Nein, auch diese ist abgesagt. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Wir erleben derzeit eine außergewöhnliche, spannende Zeit, das ist uns klar. Ich möchte da nochmal erinnern an Psalm 93, was war das, Vers 4. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser, mächtiger Brecher des Meeres, mächtiger ist der Herr in der Höhe. Wir wollen einfach darin Frieden haben und Frieden behalten, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Das ist so also schön, die Menschen, die nicht an Gott glauben, tun mir leid. Die haben ja keinen Halt. Die müssen ja psychisch krank werden. Wenn sich da einer das Leben nimmt, weil er, wie viele haben Konkurs angemeldet? Ja? Die Kinder in den Schulen. Also ich weiß nicht, wie das hier gewesen ist, aber ich weiß, bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland, ist ja katastrophal, wie man mit denen umgegangen ist. Katastrophal. Und die kommen nach Hause und sind am Weinen und verstehen die Welt nicht mehr. Ja? Ich habe schon Witz daraus gemacht. Ich habe gesagt, wenn wir später mal die Maske abziehen müssen, dann erkennen wir uns nicht mehr. Ja, wir haben uns so dran gewöhnt. Ja? Man gewöhnt sich an alles. Aber dann zu wissen, der Herr hat alles in der Hand und das haben die Jünger gemerkt, die Jünger sollten nicht umkommen. Herr, siehst du nicht, dass wir umkommen oder willst du, dass wir umkommen? Nee, ich will nicht, dass ihr umkommt, ich will, dass ihr ankommt. Ich will, dass ihr ankommt. Und ihr werdet ankommen. Warum? Weil ich im Boot sitze. Weil ich einen Plan habe. Und du kommst doch individuell an. Warum? Weil ich in deinem Leben wohne. Ja? Dein Herz gehört mir. Auch wenn es durch Sturm geht, da musst du durch. Durch Ängste, das kennen wir auch. Aber der ganz tiefe Frieden im Herzen, das ist er und das bleibt er. Also bitte verzagen Sie nicht. Machen wir hier eine Pause. Wir hören ein Lied. Halbe Stunde, oder?
Ja, nach einer halben Stunde, aber zuvor noch ein schönes Lied.
Ja.